Endlich mal ein Mangaka, den ich kenne. Heute sprechen Dimbula, Shin, Chris und wieder dabei Anime-YouTuber Pictimundi über zwei Goats des Anime-Business. Tsugumi Oba und Takeshi Obata. Wie großartig Death Note und Bakuman sind. Und was die beiden mit One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda zu schaffen haben. Darum geht's heute, neben vielen kleinen Anekdoten, bei uns im Podcast. Viel Spaß. Willkommen zurück zu Shotguns Folge 151 hier bei Anihabara. Wir sind in einer schönen Viererrunde zusammengekommen und reden heute über schwarz-weiße Dinge. Man nennt sie auch Manga.
Manga? Sehr, sehr schöne Einleitung, dem Bula.
Und mit mir ist halt auch mein bester Freund, Herr Shin Mangerekord.
Erstens danke, zweitens danke, dass du mich bester Freund genannt hast und ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen, weil, wie ihr im Titel lesen könnt, wir reden über mein auf jeden Fall eine Zeit lang Lieblingsmangaka aller Zeiten.
Also über Shuzo Oshimi.
Raus.
Reden wir nicht über den?
Nein, wir reden über Takeshi Obata. Und Tsugumi Oba, das Duo. Oh,
dann bin ich im falschen Podcast. Chris, kannst du uns helfen? Wie ist es dazu gekommen, dass wir jetzt über Oba und Obata reden?
Ganz einfach. Früher habe ich sehr gerne in Takeshis Castle geguckt. Und da dachte ich mir so, das ist eine echt gute Sendung. Vielleicht gibt es auch einen.
Oh Gott.
Red weiter, tut mir leid.
Oh Mann. Also ich dachte mir, oh mein Gott, das ist eine richtig krasse Sendung. Ich musste immer sehr, sehr viel lachen. Und da habe ich irgendwann gesehen, dass Takeshi auch gezeichnet hat. Mit irgendjemand anderem zusammen und der die Geschichten geschrieben hat. Und Bakuman wurde eventuell mein allerlieblingsmanga auf alle Zeiten. Und jeder, der was anderes behauptet, ist einfach sehr ungebildet, hat keine Ahnung vom Manga und sollte vielleicht nochmal Bakuman lesen, weil ansonsten hast du den besten Manga aller Zeiten verpasst. Objektiv gesehen 11 von 10. Would do it again, IGN.
Ja, yeah, nice. Yeah.
Tut mir leid.
Und dabei ist auch Anime-YouTuber und letzten Mal haben wir dich, glaube ich, Anime-Feuilletonist genannt. Pictimundi, hi, du bist wieder da.
Hallo. Ja, danke.
Ja. Yeah. Was ist dein Lieblingsmanga aller Zeiten?
Ich weiß nicht. Ich würde nicht ein Werk dieser beiden nehmen, aber ich habe sie auf jeden Fall auch alle gern gelesen. Aber wir können ja mal die Mangas vorne aufschlagen und gucken, wer welche Auflage hier hat. Bei mir ist bei Bakuman vierte Auflage von 2012. Wer kommt tiefer runter?
Ich müsste noch mal mich kurz wegbewegen. Soll ich das machen?
Warte. Wenn wir damit schon mal anfangen, ich habe es mir extra bereitgelegt, komm. Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich nicht drunter kommen, weil ich die Manga erst gekauft habe mit den Schubert zusammen. Ah ja, also ich habe tatsächlich die fünfte Auflage 2015.
Weil Bakuman, als ich gerade halt gelesen habe, diesen Manga, war so vergriffen und immer, und ich musste mir quasi Einzelbände auch noch in anderen Buchhandlungen oder wie auch immer zusammenkaufen, um überhaupt dahin zu kommen. Deswegen fand ich es gerade da irgendwie interessant.
Also ich bin wieder da. Tut mir leid für die Werbeunterbrechung. Wo sehe ich denn, welche Auflage ich habe?
Erste Vorne. Seite direkt, da steht
erste Auflage 2009.
What?
Damit haben wir unseren OG.
Krass.
Ja, den habe ich damals gekauft, als er rausgekommen ist, sofort.
Okay, nice.
Ich muss sagen, ich habe Death Note steht bei meinen Eltern, glaube ich, noch, witzigerweise. Ich habe Death Note komplett, ich habe das, als ich umgezogen bin, ein paar Manga beim Eltern gelassen, weil die so viel Platz hatte. Und ich glaube, das habe ich vergessen mitzunehmen. Dafür habe ich hier den hier.
Den habe ich auch.
Olinitis und cool. Ich habe, natürlich wie ein richtiger Weeb, nicht mal auf Deutsch, sondern
die japanische Platinum End Ausgabe.
Ja, japanische Platinum End, weil als der relativ neu war, waren wir in Japan und ich habe mich sehr gefreut, dass was Neues von den beiden rauskam.
Ich auch am Anfang.
Egal, wir reden ja.
Wollen wir in die Diskussion einsteigen?
Nein. Ja, weil Pikti hat doch schon Hikaru no Go angesprochen. Wollen wir mal kurz drüber reden, für welche Werke heute nicht eine ganz große Aufmerksamkeit bekommen, aber trotzdem wenigstens Takeshi Obata mit dabei war.
Und du hast mich gezwungen, das in das Skript reinzuschreiben, weil du mich sonst
ja, also Hikaru no Ghost, meiner Meinung nach einer der dieser Manga, von dem man denkt, dass es stinklangweilig ist, weil es um ein Brettspiel geht, der im Endeffekt aber ein sehr starker, gut geschriebener Shonen-Manga ist. Und das war für mich die erste Begegnung mit Werken von Takeshi Obata damals. Und ja, ich kannte natürlich den Namen nicht, es lief halt in einem Banzai.
Frage, geht's da um das Brettspiel
ja.
Go?
Ja, es geht ums Brettspiel Go.
Lol, daher kommt der Titel.
Ja. Hikaru ist übrigens der Name des Hauptcharakters.
Hast du wegen dem Manga angefangen, Go zu spielen?
Ja. Ich habe wegen dem Manga angefangen, Go zu spielen.
Der
Manga,
ich auch kurzzeitig, aber nur
ja,
kurzzeitig.
Ja, schafft es halt super gut zu motivieren. Ich kenne relativ viele. Also ich glaube, 60% der deutschen Go-Community hat deswegen angefangen, Go zu spielen. Und extrem schöne Serie. Ja, ist halt mit einer anderen Autorin zusammen. Die hat danach auch, glaube ich, irgendwie nur ein Eiskunstlauf-Manga oder so noch geschrieben und der war nicht so erfolgreich und das war's.
Ja. Aber ich glaube auch dadurch, dass du jetzt so Sachen wie March Comes in Like a Lion hast mit Shogi oder ja. Chihaya Fulu, da hast du ja auch dann, oder Hikaru no Go ist irgendwie so ein bisschen der Vorläufer dessen, was man eigentlich mit eher starren und nicht jetzt wirklich sportlich aktiv assoziierten Mangas trotzdem für Emotionen und gewaltige Schlagabtausche irgendwie inszenieren kann.
Genau.
Und ohne den wären die halt auch nicht gefolgt, schätze ich.
Beste Anime-Manga-Genre, was es gibt. Brettspiele.
Nach Werken von Mari Okada.
Dembula, ich habe gehört, der Takeshi Obata noch ein anderes Werk. Ich teile es nochmal in die Kamera, wie ich es gerade hier habe.
Ich kann das nicht lesen.
Ich kann das nicht mehr vorzeigen, ich hab's verkauft.
All you need is kill. Da, 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 da.
Guter Titel.
Ich weiß, dass ich den, also ich hatte den, damals, wann kam der denn raus bei uns in Deutschland, so 2016 oder sowas? Ich
kann ja reingucken.
2015, 2016.
Es war auf jeden Fall in dem Jahr wirklich einer meiner Lieblingsmanga. Es ist im Prinzip so eine Time-Loop-Geschichte. Da gibt's doch auch
Edge of Tomorrow.
Genau, Edge of Tomorrow.
Ja, genau.
Genau,
genau.
Mit Tom Cruise. Dieser mit Tom Cruise, die Adaption davon. Ich habe damals, weiß ich noch, versucht, immer Leuten Edge of Tomorrow schmackhaft zu machen, weil ich wollte Leuten darüber quasi Anime und Manga schmackhaft machen. Ist überhaupt nicht geglückt.
Nee. Der Film ist auch echt nicht gut, ey.
Oh, ich fand, der Film war damals ziemlich überraschend gut. Ich muss sagen, ich kannte den Film auch vor dem Manga.
Ah, okay. Ich kannte halt den Manga vor dem Film.
Ja.
Ich vergleiche den immer mit Täglich grüßt das Murmeltier, nur ein besser. Weil
ja. Also das Murmeltier ist besser oder der Manga?
Nee, ich finde den Manga besser, aber auch, okay. Auch nur aus einem Grund. Nicht, weil es ein Manga ist, sondern, was mir damals als Kind gar nicht bewusst war, sondern so ein Time Loop, der frisst sich irgendwann in dein Gehirn. Ich finde einfach, du hast sehr stark mit dem Hauptcharakter mitgelitten und du hattest da Konsequenzen von diesem Time Loop. Und natürlich, damals Bill Murray, er ist natürlich ein Komiker, er ist ein Comedian, natürlich sollte das lustig sein, aber ich mochte diese, ich mag allgemein Sci-Fi, aber diese futuristische Darstellung mit wirklichen Konsequenzen, wenn er es nicht schafft, wenn er seinen Körper oder seinen Geist wieder zurückschickt, fand ich halt sehr, sehr geil und in zwei Bänden, trotzdem hattest du Character Development, du hattest eine schöne Story, du hattest Zeichnungen, die sehr gut sind. Wen wundert's? Deswegen mag ich dieses Werk sehr, sehr gerne und Edge of Tomorrow fand ich leider echt Grütze. Aber ich mag auch Tom Cruise nicht. Witzigerweise ist er der Hauptcharakter, der Schauspieler aus meinem Lieblingsfilm Last Samurai. Darüber kann ich stundenlang reden, aber das ist was ganz anderes.
Bevor wir über die Werke reden, die wir wirklich reden wollen, möchte ich ganz kurz wie Dembula Facts einwerfen und zwar, was halt besonders für mich für Takeshi Obata ist, wenn man sich mal ein bisschen beschäftigt mit ihm, der ist ja irgendwie schon 1985, hat er angefangen mit Zeichnen, da war er relativ jung, weiß nicht mal, ob er schon 18 war, ja, auf jeden Fall relativ jung, und wie viele heutige Star-Zeichner er gelehrt hat oder wo er der Mentor war sozusagen.
Das ist auch quasi mein oberster Fact in meiner Notiz, die ich hier gemacht habe. Du willst natürlich auf ja. Yusuke Murata hinaus.
Ja, auch auf den Zeichner von Black Cat, Yabuki heißt der, und auf den Kenshin-Zeichner.
Ich finde, man erkennt die alle so ein bisschen, weil die quasi, ich weiß nicht, Obata ist, glaube ich, so mit einer der versatilesten, und das sage ich jetzt nur, weil mir das deutsche Wort nicht einfällt, Künstler, die wir so aufhören. Also der beherrscht extremst viele Techniken. Also wenn du überlegst, bei ganz vielen Manga kannst du dann irgendwie sagen, so ja, sein Signature-Move sind irgendwie Schraffuren oder sowas. Man kann das bei Obata irgendwie auch sagen. Sein Signature-Move ist, glaube ich, so ein bisschen so Plastizität. Er kann wirklich sehr, sehr gut so mit Reflexion und Schatten umgehen. Und man erkennt halt auch, dass Murata sein Assistent war, daran, dass halt irgendwie alles so weiß belichtet ist. So. Und durch diese weiße Belichtung kriegen irgendwie die Charaktere bei Murata, aber halt auch bei Obata, so irgendwie so eine 3D-Wirkung.
Und der andere Fact, ich habe gesagt, Watsuki, der Kenshin-Zeichner, bei Obata gelernt. Wer hat bei dem Kenshin-Zeichner gelernt? Hiroyuki Takei und Eiichiro Oda.
So schließt sich der Kreis.
Ja, also, hey, Takeshi Obata ist halt irgendwie einer der großen Namen in der Manga-Szene in Japan. Gibt einen Grund, warum der immer wieder neue Projekte bekommt.
Aber ich meine, wenn du dir Bakuman und den Inhalt und wieder die Assistenten für die Mangaka arbeiten auch nochmal vergegenwärtigst, ist es ja vermutlich auch kein Wunder, dass die halt dann alle irgendwie sich untereinander kennen.
So. Ja, das stimmt. Also ist ja klar. Also schon anscheinend ist es ja wirklich so, dass die jetzigen Shonen Jump Mangaka halt vor 10 Jahren irgendwie alle Assistenten bei irgendjemandem gearbeitet haben.
Das ist eine schöne Synergie, finde ich.
Weißt du, was auch eine schöne Synergie ist?
Eine gute Überleitung.
Wenn wir weitermachen mit unserem ersten Manga?
Wollte sagen, nee, die Zusammenarbeit von Tod und Leben.
Am besten notiert. Denn nur Notizen sind wahrlich für immer.
Ja, wir reden über wahrscheinlich das größte Katz- und Maus-Spiel der Manga-Geschichte.
Tom und Jerry.
Ich sagte Manga.
Dicht dran.
Nee, ich glaube, das war so, also es ist so ein bisschen total overused Beschreibung zu Death Note. Also ich habe sie auf jeden Fall überall gelesen.
Ja.
Weil es zutreffend ist.
Müssen wir überhaupt noch sagen, also worum es so grob geht? Ich mache es trotzdem. Wir haben Light, das ist ein absoluter Überflieger und so. Ich glaube, er ist auch irgendwie der Beste in ganz Japan oder sowas.
In seiner Präfektur, oder? Oder docken kann? Egal, er ist auf jeden Fall sehr, sehr
cool. Sehr, sehr schlau, ja. Also beziehungsweise er kann sehr, sehr gut auswendig lernen. Ich glaube, dass darauf kommt es hin an. So.
Wahrscheinlich, ja.
Auf jeden Fall eines Tages fällt so ein rätselhaftes Notizbuch auf den Boden seines Schulcampus und er sieht es, weil er gerade tagträumt, aus dem Fenster starrt und hebt es dann in der Pause auf und denkt, das ist doch alles ein Witz, aber es ist ein sehr gut gemachter Witz, weil da stehen vorne so ganz viele Regeln drin, so. Das ist zum Beispiel, wenn du deinen Namen reinschreibst, dass der in 40 Sekunden stirbt. Und der probiert es halt einfach mal so aus Gag aus und merkt, es funktioniert doch. Und dann taucht Ryok auf. Und der ist weird. Und isst gerne Äpfel.
Ein bisschen besser als bei Ghibli, dem Bruder. Ein bisschen besser. Das ist ein Gag, weil dem Bruder Ghibli-Filme nicht zusammenfassen kann. Und alle sich drüber lustig machen.
Finde ich okay.
Das ist wahrscheinlich die kürzeste und schlimmste Zusammenfassung von Death Note, die es je gegeben hat. Aber es ist eine Zusammenfassung. Und ich glaube, so ziemlich 97,3% aller Zuhörer kennen Death Note, weil es ist für viele irgendwie die Einstiegsdroge in diese Welt. Weil die immer von Freunden gesagt bekommen, du musst unbedingt mal Death Note gucken, das wird dein Mind blown.
Mhm. Und dann ist dein Leben vorbei und...
Ja, wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, gibt es hier in der Runde nicht jemanden, der den Manga vor dem Anime gelesen hat?
Ja.
Raus.
Sorry.
Nee, deine Meinung ist dann sehr, sehr wichtig, weil wie fandest du Death Note, nachdem du es gelesen hattest? So?
Zu der Zeit, als ich gelesen habe, das beste Werk, was ich kannte.
Wie viele Werke hast du zu dem Zeitpunkt gelesen?
Weiß ich nicht, aber natürlich nicht so viel. Kam in Deutschland 2006 raus. Ich glaube, ich habe es 2005 gelesen. Und Ja, also ich hatte zu der Zeit das ganze Banzai-Kram halt gelesen und so ein paar andere Shonen-Sachen, vielleicht Slayers, Evangelion und so noch, aber jetzt nicht so extrem viel. Ja, und ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht.
Ich glaube, das Wichtigste irgendwie so, wenn man zusammenfassen will, warum dieses Werk so erfolgreich ist, ist ja irgendwie so was, was man auch, glaube ich, noch in Bakuman hintersieht, dass es irgendwie keinen Status quo gibt. Also letztendlich hat dann halt dieser Umstand auch dafür geführt, dass quasi diese Rivalität zwischen L und Light dafür dann irgendwie sorgt, dass L irgendwann stirbt, weil die Reihe halt sonst nach 4-5 Bänden irgendwie uninteressant geworden wäre. Weil man halt irgendwie immer wieder sieht, dass sich Light irgendwie was ausdenkt, um quasi L zu outsmarten, aber dann hat L noch 2 Schritte vorausgedacht und ist ihm dann wieder einen Schritt näher, weil letztendlich und das ist ja so ein bisschen so dieser philosophische Unterbau, sag ich bei dieser Reihe, dass die Gesellschaft eigentlich das, was Light macht, total super findet, dass er einfach Straftäter umbringt mit seinem Death Note, die Polizei aber trotzdem dagegen ermitteln muss, weil es ja eine Straftat ist, Leute umzubringen. Das war ein langer Satz.
Du hast ja hier aber diese ganz, ganz einfachen, typischen Fragen, die du halt im Ethik- oder Wert- und Normunterricht in der 10. Klasse oder in der 11. Klasse dir auch schon anguckst. Hey, ist es denn richtig zu töten, damit, also machst du so wie so ein bisschen utilitaristisch, sorry, Pick, die eigentlich, ich will kein Blödsinn erzählen, wenn du dabei bist, dass du Einzelpersonen umbringen kannst, um der gesamten Gesellschaft zu helfen, ist das okay oder ist das nicht okay? Ist das,
wo man ist auch vor allem Selbstjustiz, wenn man meint, das Richtige zu tun, vertretbar. Darum geht es auch viel, dass er seine eigene Justiz ausstreckt, weil er denkt, dass der Staat nicht genug macht oder halt einfach zu sanft ist. Da wird auch immer vielleicht ein bisschen wahnsinnig, aber nur vielleicht ein bisschen.
Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber es ist vielleicht deswegen ein Shonen-Manga, weil man über diese ganzen Themen wirklich in der Schule im Ethikunterricht spricht?
Nein, ich glaube nicht.
Weil eigentlich ist er ja voll düster und so. Also er hat schon so einen gewissen Szenen-Appeal, sag ich mal.
Ich habe angefangen, Philosophie zu studieren, zwar mein Nebenfach im Studium, und die erste Aufgabe, die wir hatten, war, schreibt über irgendeine Publikation, egal was, Fernseh, Film, whatever, und schreibt darum, warum das philosophisch ist. Und ich habe Death Note genommen. Ja, das war mein persönlicher Fact. Ja, hat Pink Demoni auch einen persönlichen Fact zu
Ich weiß nicht, ich fand, irgendwie hat mich das Ganze auch ein bisschen so an die Diskurssachen erinnert, wie dann mit Todesstrafe argumentiert wurde. Beispielsweise hat Camus da einen guten Essay drüber geschrieben, bevor die in Frankreich abgeschafft wurde, dass es halt eigentlich ja auch darum geht, dass quasi, wenn du tötest, um quasi Unrecht auszumerzen, du ja selber zum Mörder wirst und so. Mhm. Und das klingt da ja auch an. Aber irgendwie finde ich auch interessant, weil Bakuman ist für mich, wenn ich so auf das ganze Shonen-Spektrum, was mir gerade vor allem im Anime-Bereich einfällt, blicke, ist Death Note neben Code Geass das Werk, wo man am meisten so diese Wunscherfüllungsfantasien greifbar hat. Und zwar nicht Wunscherfüllung im Sinne von, ja, du musst dich jetzt anstrengen und Muskeln aufbauen und dann kannst du was reißen oder irgendwie, oder du musst viel lernen und dann bist du erfolgreich, sondern du kriegst irgendwas in die Hand. In dem Fall halt jetzt ein Tagebuch. Bei Code Geass sind dann eben die Fähigkeiten, die man quasi irgendwie angeboren hat, ist ja dann auch nichts, was du irgendwie ausbilden kannst. Und beides Mal ist es so, ja, wir haben jetzt super Kräfte und können damit die Welt in Ordnung bringen nach unseren Maßstäben. Und ich glaube, dass da natürlich so das wirkliche Shonen-Element auch irgendwie drin sitzt, weil man dann halt in dieser Verhandlung gucken kann, wie funktioniert Erwachsenenwelt gegen Kinderwelt und wie weit kannst du die Vorstellung verreiben. Und Death Note hat das natürlich deutlich eleganter gemacht alles als Code Geass und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen renommierter.
Oh, ja. Ich glaube, ein paar Leute, also nicht ich, aber ein paar Leute zuhören würden dir bestimmt da widersprechen. Ich finde, was Death Note auch gemacht hat, also dem Bull hat ja schon gesagt, hey, irgendwie wirkt das ja gar nicht wie so ein Shonen-Manga, weil das ja so düster und ein bisschen philosophische Fragen sind da mit drin, so ein ganz bisschen Gewalt, und zwar irgendwie nicht diese Standard-Schulengewalt. Und ich glaube, Death Note hat halt irgendwie so den Weg geebnet für viele der heutigen Manga im Shonen Jump. Also dieses ganze Demon Slayer, Jujutsu Kaisen-Kram, kann ich mir nicht vorstellen,
voll
existieren würde ohne Death Note, weil Death Note halt gezeigt hat, wir müssen nicht immer happy-go-lucky, wir machen Witze über dicke Menschen und machen Witze über über Essen, meine ich, das war irgendwie immer der erste Witz und keine Ahnung, sowas, das geht halt auch anders. Das finde ich halt ganz nett, so, und ich glaube, deswegen ist Death Note auch so eine ganz, ganz, ganz wichtige Serie in der Manga-Neuzeit oder generell in der Zeit für Manga. Auch wenn so mein Gefühl ist, dass der Diskurs über Death Note in letzter Zeit stark negativ geworden ist, jedenfalls in der deutschen Community.
Ich finde auch Lights Charakter irgendwie total interessant. Also er ist ja irgendwie auch sehr narzisstisch irgendwie so, obwohl er das Ganze ja irgendwie recht uneigennützig macht, diese ganzen Verbrecher so wegschreiben.
Das kannst du aber auch diskutieren.
Ja, genau.
Ja, uneigennützig ist schon.
Er findet ja sehr starken Gefallen daran, Gott zu spielen. Kira.
Worauf ich auf jeden Fall hinaus will. Ja. Wenn ich überlege, wie viele Charaktere gibt es, die genau diese Charaktereigenschaften haben, dann bin ich sehr schnell bei Johann Liebert aus Monster. Und gerade mit diesem Vergleich wird einem irgendwie sehr, sehr klar, falls man immer noch irgendwie auf der Seite war, Lights Sachen irgendwie gut zu heißen oder so. Ja, nee, ist ein bisschen problematischer, als du vielleicht dachtest.
Ja, also ich war immer früher, ich war doch so ein edgy Teenager, also nicht vom Aussehen, aber sogar vom Inneren. Und ich dachte, Light ist schon der Gute und so. Das war für mich immer so
in
die Diskussion. Also, schnell davon gesagt, dass Death Note einigen Manga und Werken ja diesen Weg geebnet hat. Und da bin ich ganz bei ihm, weil zum Beispiel, ich glaube, Psycho Pass, der hätte es so eventuell nie gegeben, weil ich finde, es lassen sich gute Parallelen ziehen. Zum Beispiel der Antagonist, Makishima, ist Light gar nicht unähnlich. Nur, dass er noch eine Schippe drüber ist, meiner Meinung nach.
Ja, und diese Light-ähnlichen Charaktere.
Ja.
Gab es halt irgendwie danach. Und zusätzlich, meine, wir haben ja vorhin über den Anime geredet, ich muss das sagen, ich glaube, das ist halt auch die Rolle Light Yagami, die den vielleicht derzeit oder in den letzten Jahren besten, beliebtesten Synchronsprecher Japans groß gemacht hat, den Mamoru Miyano, der dann hinterher halt noch Okabe gesprochen hat bei Steins Gate. Also ich glaube, die Rolle hat ihn irgendwie so legendär gemacht in der Anime-Szene.
Und dann hat er halt irgendwann Natsuki Hanae abgelegt. Also Tanjiro und hier Vanitas in der aktuellen Season und auch 20.000 andere Rollen.
Mamoru Miyano.
Okay. ich weiß, als ich den Manga gelesen habe, ich habe auch total so Glücksspiel-Vibes bekommen. Glücksspiel-Manga-Vibes. Ich weiß, irgendwie 2 Jahre später kam auch zum Beispiel Liar Game raus. Hab jetzt nicht im Kopf genau, in welchem Magazin das kam. Aber den fand ich dann doch sehr ähnlich. Also du sagtest gerade schon irgendwie so Light-ähnliche Charaktere. Und das fand ich, sagst du, dem Hauptcharakter von Liar Game halt auch irgendwie sehr, sehr stark, dass er halt diese Spiele irgendwie so ein bisschen outsmartet hat quasi. Die Spiele waren quasi L.
Wir haben noch nicht das große Böse angesprochen, das möchte ich mal machen, weil ich habe ja einen Hot Take. Ich finde den Hot Take, ich finde die zweite Hälfte von Death Note ist gar nicht so schlecht, außer man hat den Anime zuerst geguckt, weil ich finde, der Anime rusht da so ein bisschen zu schnell durch.
Das wollte ich dich auch tatsächlich noch gefragt haben, als jemand, der so den Manga zuerst gelesen hat, wie sich das Ende dort anfühlt.
Besser als im Anime, finde ich. Also das Ende. Die letzten 2 Folgen des Anime finde ich sind großartig. Ich finde das Ende Mangas großartig. Problem im Anime ist ja, L stirbt. Darf ich das sagen? Wenn ich schneidest du das raus, ist halt so alt. Und
habe ich das nicht eben gerade am Anfang auch schon gesagt?
Okay. Jeweils L stirbt und viele Leute denken, dass der Anime danach vorbei ist. Weil es wurde wohl auch mal, ich habe keine Quelle mehr gefunden, ich habe die gesucht. Es angeblich kursiert das Gerücht, dass Death Note eigentlich danach zu Ende sein sollte. Und weil er so erfolgreich war, wurde er weitergeführt und musste noch neue Leute einführen. Ich finde, im Manga ist das gar nicht so schlecht. Ich finde, das ist, wird eigentlich ganz vernünftig dargestellt. Ich finde, Nia und Mello kriegen genug Screentime, um zu zeigen, hey, warum sind die interessant? Nicht ganz so interessant wie Elle vielleicht, aber ich finde es trotzdem noch ganz gut. Finde aber, der Manga hat eine Schwäche. Und das ist zwar, als das Death Note an diesen Typen, an diesen Higuchi geht, diesen Typen von diesem Unternehmen, der so, die alle so ein bisschen dembulerig sind, weil die im Unternehmen arbeiten und ja. Geld machen. Und,
das reicht heutzutage schon aus.
Dadurch, dass halt da jemand das Death Note hat, der nicht so intelligent ist und da sehr, relativ lange, ich weiß nicht, wie viele Folgen das war, relativ lange nichts passiert, wirkt es so ein bisschen stale im Vergleich zu dem Rest der Serie.
Ja, ich hätte gern zwei Punkte, die ich einwerfen würde.
Ja,
gerne. Einerseits kommt es, glaube ich, darauf an, welche Blickrichtung du verfolgst, weil ihr habt jetzt Light so als Hauptfigur betont, aber eigentlich, und das ist, glaube ich, auch irgendwie so das Knifflige oder das Interessante an dieser Konstellation, ist ja der Shinigami Ryuk gar nicht so wie irgend so ein Pokémon oder ein Digimon, der ihm halt zur Seite steht und macht, was Light will, sondern im Grunde hat er ja sein eigenes Wesen und Bestreben und er ist ja einfach gelangweilt und will Ablenkung. Und wenn du ihn als quasi Ankerpunkt für die Geschichte nimmst und dass er sich halt dann langweilt und dann auch Light hops gehen lässt oder auch nicht oder L oder wie auch immer, so, ja, dann verändert das die Geschichte und auch die Sichtweise, finde ich.
Und, ja, das hast du recht, ja.
Und dann zweiter Punkt, welche Fassung von Death Note guckst du dir an? Weil eigentlich ist es ja irgendwie auch so ein bisschen Franchise. Du hast die ganzen Realverfilmungen, die dann zum Teil auch damit enden, dass L überlebt und Light stirbt oder was auch immer so. Also du hast verschiedene Endszenarien der Geschichte oder Endpunkte, die dann auch parallel existieren und man sich quasi als Fan raussuchen kann, was man gut findet. Und dann haben sie ja mit diesem neueren Kapitel zu Trump auch das nochmal belebt. Und irgendwie funktioniert es ja dann dadurch auch nochmal durch diese Pluralität, dass es halt, es ist nicht dieser Manga und es ist nicht diese Geschichte, weil, wie du gesagt hast, der Manga ist ein bisschen anders als der Anime. Nicht so stark, aber wenn du halt alles anguckst, auch mit den Realfilmen, und da gibt es ja auch verschiedene und so. Und es gibt, glaube ich, ja auch noch Anime-Extra-Folgen abseits von der Serie. Dann ist das alles ja noch mal viel, viel schichtiger, als man eigentlich zuerst annimmt.
Das stimmt auf jeden Fall.
Kann ich kurz diesen One-Shot, weil du gerade angesprochen hast, kurz erwähnen? Ich weiß nicht, ob du den gelesen hattest. Es war dieses, so, Death Note kriegt ein neues Kapitel nach 20.000 Jahren in den News groß und so. Und da hast du ja einen anderen Protagonisten. Und der macht sich ja quasi etwas, was halt auch so eine Eigenschaft von L war, dass der halt so ein bisschen die Regeln halt abused. Also der kriegt halt das Death Note in der Hand und macht sich diese Regel zunutze, dass quasi, wenn er das Death Note zurückgibt, die Erinnerung verliert und sagt halt zu Ryok, hier, komm in 2 Jahren vorbei, tippe ich mit dem Ding an, dann kriege ich meine Erinnerung ja zurück. Und hat ja dann so einen Plan, quasi das Death Note an den Meistbietenden zu verkaufen, was letztendlich der Trump ist.
Politik. Naja.
Ja, ich finde, das ist was, diese klaren Regeln, das siehst du sehr in Obers Schreibstil irgendwie. Er zieht sich so ein bisschen durch alle seine Werke durch.
Aber ich finde, genau der Punkt mit den Regeln ist der, wo für mich dann Platinum End nachher nicht ganz so aufgeht. Aber ich finde es auch interessant, weil hier ist halt der Punkt, du hast Regeln, aber wie dann nachher mit diesen Regeln umgegangen wird, beziehungsweise das Light dann ja nachher sich am Death Note selber verkünstelt, um das mal hier so vage zu halten, obwohl das ja spoilermäßig wahrscheinlich
ich schon alles
verloren ist. genau, also da finde ich dann halt, sind dieses Spiel mit den Regeln und welche Möglichkeiten es hat, so ausloten, was geht, in welchen Bereichen und wie kann man es darstellen. Das ist auch irgendwo Teil, finde ich, dieses Katz-und-Maus-Spiels, was du vorhin beschrieben hast und so.
Ich sag ja, Gambling-Manga. Gambling-Manga.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, das stimmt. Und das ist so schön. Und ich glaube, deswegen hat man so viel Spaß daran gehabt, weil jedes Mal, wenn man so irgendwas sieht mit Regeln, dann denkt man sich als Zuschauer doch, hey, okay, wie kann man diese Regeln abusen? Es erinnert mich, es gab so einen Film, den haben der Bruder und ich geguckt, wo man irgendwie im Nippon Connection Festival, da ging es darum, dass wenn man einen Fernseher von, also oben ist Fernseher dann zwei Stockwerke und darunter ist noch ein Fernseher und der ist ja wie 2 Minuten.
Der obere zeigt genau sowas, 2 Minuten in die Vergangenheit und der untere zeigt 2 Minuten in die Zukunft. Wenn man sie hintereinander stellt, dann hast du so einen Loop.
Genau, jeder normal denkende Mensch würde einen Loop versuchen, oder? Der würde halt so gegenüberstellen, dass man halt nach und nach das sieht. So. Und so ähnliches Leid halt auch. Der probiert aus, um rauszufinden, okay, was kann ich denn damit machen, was kann ich damit nicht machen? Und das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Auch wenn, naja, ob der wirklich sympathisch ist, müssen natürlich die Zuschauer selbst für sich entscheiden.
Aber ich fand es auch interessant, um jetzt nochmal diesen Punkt zu verwerfen, dass man schon quasi im zweiten Kapitel auf dieses Duell eingeht. Weil ich hatte irgendwie gedacht, dass es länger dauert am Anfang, um die Prämisse erstmal zu etablieren und diese Dualität dieser beiden so als Wettkampf zu etablieren, dass es in Death Note nicht so schnell ist. Aber ist tatsächlich dann auch im zweiten Kapitel schon da. Und ich habe mich gefragt, warum es mir so lang vorkam. Also genügend lang quasi am Anfang die Zeit, um dass ich es glaubwürdig die Entwicklung fand.
Das ist ganz spannend. Ich weiß schon, was du meinst. Aber ich glaube, dass in den Geschichten von Tsugumi Oba so diese Dualität halt immer generell eine relativ große Rolle spielt. Und
um da die Brücke zu unserem nächsten Manga zu schlagen.
Ich weiß es nicht, vielleicht.
Wollen wir über Bakuman reden?
Ich weiß, dass jemand von uns sich sehr freut. By the way, Bakuman war, bis ich Space Brothers gesehen habe, auch mein Lieblingsmanga.
Ja, verstehe ich. Er ist auch nicht mehr wirklich so, ich will ihn nicht mehr auf Platz 1, aber er ist so eine Art All-Time-Favorite für mich. Weil ich persönlich finde, dass Bakuman erstmal eine richtig, für mich persönlich eine sehr, sehr fesselnde Geschichte erzählt, die mehr als nur eine Seite hat, wo man auch die Antagonisten, sage ich mal, sehr gut zeichnet. Und was ich finde, was Bakuman mir gezeigt hat, dass ein Shonen nicht immer, um dynamisch zu wirken, um schnell zu wirken, um einen, quasi einen Abtausch zu erzeugen, nicht unbedingt einen Kampf inszenieren muss, damit man das Gefühl hat, hier passiert gerade was, hier ist gerade Action. Weil das finde ich, das hat Bakuman vor allem in den letzten Bänden so, so gut geschafft, weil unser Team Ashirogi hat halt einen Widersacher von Anfang an und mit dem battlen die sich so heftig zum Schluss. Vor allem, ich weiß nicht, habt ihr ungefähr im Kopf deren vorletzter gezeichneter Manga im Bakuman? Hatte sehr viel mit einem Wesen zu tun, mit Schwarz und Weiß. Und ich musste da als Platinum rauskam, sehr stark an Platinum denken. Ich hatte sowieso die ganze Zeit so Lust, alles, was im Bakuman gezeichnet wurde, selber zu lesen. Also alles, was an Panels in den Panels waren, habe ich gelesen. Und die Dinger sind halt, alle Leute, die nicht wissen, was Bakuman ist, das ist normaler, so normal dick. Und ich brauche für ein so ein Ding 1,5 Stunden und nicht, weil ich ein Spast bin, der nicht lesen kann oder unter einer Leseschwäche leide, sondern einfach, weil ich...
Teil der Wahrheit.
Teil der Wahrheit, ja. Aber einfach, weil ich jedes Panel genau lesen wollte, es sind so viele Details und da kam mir, Bakuman ist im Übrigen der erste Titel, den ich von denen gelesen habe. Ich habe Death Note nie gelesen. Kleine Randnotiz. Und ich liebe alles an diesem Werk.
Wollen wir aber als erstes darüber reden, worum es geht.
Das ist richtig. Entschuldigung. Oh mein Gott, ja, ich habe das gerade so... möchte einer von euch mal das Wort ergreifen? Ich möchte jetzt keinen 10-Minuten Monolog halten. Worum geht's eigentlich in Bakuman?
Ich mache das gerne, wenn ihr es wollt.
Ich kann es auch machen, aber ihr wisst, wie das endet.
Okay, also Bakuman handelt von dem Mittelschüler, glaube ich, Moritaka. Und der weiß nicht so wirklich, was er am Leben anfangen soll. So wie typische Shonen-Protagonisten häufig, man aus Anime kennt. Das Einzige, was er weiß, dass er sich in seine Mitschülerin Miho verliebt hat. Und aber er traut sich trotzdem, sie nicht so anzusprechen. Und er hat irgendwie nicht so wirklich Sinn im Leben, bis ein Mitschüler, Akito Takagi, ihn anspricht und sagt, hey, ich will mit dir zusammen Manga zeichnen. Moritaka selber hat er lange nicht mehr drüber nachgedacht. Er hat früher viel gezeichnet, sein Onkel ist aber gestorben.
Der selber Mangaka war.
Selber Mangaka war. Und deswegen hat er es nicht mehr weitergemacht, weil das ist ein bisschen schwierige Geschichte, muss nicht alles erklären. Auf jeden Fall schafft es Akito, ihn nach und nach zu überzeugen, dass sie dann zusammen versuchen, doch Manga zu zeichnen. Akito als Autor, Moritaka als Zeichner. Und was mit dieser Miho, diese ist so eine kleine Romance-Story dabei, weil die versprechen sich, Moritaka und Miho, wenn Moritaka seinen ersten Anime hat und sie die Hauptrolle darin spricht, dann und sie bei ihre Träume verwirklichen, dann heiraten sie. Ja.
Und dann kommt noch so ein anderes Super-Mega-Genie, was irgendwie mit 15, wie hieß der Award da in dem Manga? Ich weiß es nicht, aber er hat den halt gewonnen.
Gott, ja.
Und
auf jeden Fall den Newcomer Award.
Ja, irgend so ein Newcomer Award.
Und dann haben sie halt plötzlich so ultra unrealistische Ziele, die quasi, das ist so ein bisschen das kein Status Quo, was man aus Death Note kennt. Dann ist halt auf einmal ihr Ziel, quasi erst wollen sie Kodansha pitchen quasi, weil sie sich denken, ja, wir wollen eh bei Shueisha gepublished werden, dann pitchen sie doch Shueisha und dann plötzlich heißt es quasi, ja, wir müssen jetzt quasi noch 3 Jahre früher erfolgreich werden, also nicht nur, bis wir irgendwie unsere Uni abgeschlossen haben,
genau,
sondern
sofort.
Am besten, bis wir 15 sind, damit wir es mit diesem Genie aufnehmen können und sowas.
Ja, ja, genau.
Das ist,
Bevor wir anfangen, habe ich eine Frage an euch. Ich nehme jetzt die Moderation. Bester Manga in Bakuman?
Oh, das ist schwierig.
Easy, ganz easy.
Na, welches ist es bei dir?
Otter Elf. Ganz, ganz klar, der Otter. Ganz, ganz klar.
Der
ganz,
ist ganz super klar. Cool. Ich müsste mir nochmal alle Werke im Werk angucken. Leider.
Aber jetzt musst du auch sagen, was in diesem Kurzmanga vorkommt, für alle, die es nicht gelesen haben.
Oh Gott, ja, Otter Elf ist ein Manga aus Bakuman, gezeichnet von Yoshihiro Togashi. Also ist nicht der echte Togashi, aber es ist höchstwahrscheinlich ist die Figur in dem Manga nach Togashi gezeichnet oder geschrieben auf jeden Fall. Und es geht um einen Otter im Anzug, der bei einer Firma arbeitet und einfach versucht, sein Leben zu leben und so ein bisschen depressiv ist oder gar nicht so Bock hat aufs Leben, aber er halt leben muss. Und es ist halt ein Otter. Und es ist ein Comedy.
Eine Frage, ist das irgendwie BoJack Horseman als Otter? Oder als ich habe BoJack Horseman nie geguckt, aber es klingt genauso. Meiner wäre wahrscheinlich Mind gleich Money. Hieß der so? Der hieß so ähnlich, glaube ich.
Einfach, was du meinst, dieser One-Shot da am Anfang.
Ja, genau. Den fand ich ultra gut. Den hätte ich gerne als richtigen One-Shot gelesen.
Ich auch, damals. Ich meine das auch ernst, wenn ich sage, ich finde, der einzige Manga, der die gleichen Vibes hat wie Bakuman, ist Space Brothers.
Den ich noch nicht gelesen.
Sehr ähnlich. Obwohl es kein Shonen ist.
Ich fand bei der ersten Folge des Animes auf jeden Fall sehr amüsant, dass wir quasi mit einem Anime anfangen, der nicht Bakuman ist. Und irgendwie so ein bisschen hat man es ja auch gehabt, dass man
Hilo, all over the Setsu, Hilo!
Ja, der Anime seines Onkels, der einzige.
Ja, das wäre, glaube ich, auch
Erfolg.
Das war ein super krasser Troll, muss ich sagen, weil ich habe die erste Folge geguckt und habe gedacht, hä, wo habe ich jetzt drauf geklickt? Habe ich verklickt. Genshiken war, glaube ich, die erste Serie, die es gemacht hat, oder? Also das ist da, wo ich mich erinnere. Die hat das damals auch gemacht. Mit Kujibiki Unbalance anzufangen.
Ja, aber ihr habt ja neulich auch über Billy Budd geredet.
Ja, stimmt. Ja, genau. Da ist es auch so. Also nur nicht mit Opening. Aber
was auch interessant ist, ist ja, dass quasi wir diese zwei Hauptfiguren haben und aufgrund dessen, dass wir auch mit Oba und Obata eine Person haben, die zeichnet und eine, die schreibt und das genauso in den Figuren widerspiegelt, liegt es zumindest für vielen Leser nahe, dass man das irgendwie parallelisiert.
Ja.
Ja, ich habe mich immer gefragt, wie viel von Bakuman quasi deren eigene Erzählung ist über deren Mangaka-Dasein oder werden. Ob sie da quasi Inspiration hatten, ob sie da gar nichts von dem, was da passiert ist, erlebt haben oder ob sie einfach nur zeigen wollten, wie schwer es ist, professioneller Mangaka zu werden. Das ist immer so die Frage, die ich mir gestellt habe.
Ich glaube, das ist ganz schwierig, weil auf der einen Seite gibt es halt so viele Sachen. Da ist mitten im Manga haben die das Problem, dass die eine Serie, mit einer Serie aufhören wollen, aber es nicht können, weil die so erfolgreich ist. Und man denkt halt so klar an Death Note-Parallelen zum Beispiel. Die haben aber Obata selber mal gefragt, wen er sich am nächsten sieht im Bakuman. Und er hat gesagt, Kazuya Hinamaru und Takuro Nakai. Also der Depressive und der Dicke.
Ja.
So für die Zuhörer. Und also nicht wie die. Ich glaube, es gibt, man weiß, ich glaube, das haben die sogar auch selbst zugegeben. Es gibt halt sehr, sehr, sehr viele Parallelen zum echten Mangaka und echten, besonders Editoren.
Nee, genau, es gibt so ein, genau, gibt so ein Bild, wo quasi die Shonen Jump-Redakteure quasi neben den Äquivalenten in Bakuman abgebildet sind.
Genau. Und man ist sich halt relativ sicher, dass Eiji Nizuma stark nach Eiichiro Oda so designt ist. Man ist sich relativ sicher, dass
irgendwie. Der 15-Jährige?
Ja.
Ja,
oh, krass. Dass Hiramaru, also dieser Depressive, der ist irgendwas zwischen Togashi und Solaichi, dem Gintama-Mangaka. Höchstwahrscheinlich eher Togashi, weil der Editor Yoshida von Hiramaru 1:1 der Editor ist von dem Hunter-Hunter-Mangaka in der echten Welt. Deswegen, ja, das ist halt ganz cool. Und ich glaube, das ist ja das, was Bakuman so besonders macht, gerade für die Leser aus dem Westen. Wir haben außer durch sehr, sehr krasse Recherche ja immer sehr wenig mitbekommen, was ist, wie läuft es in Japan, wie funktioniert denn so die Manga-Welt, wie funktioniert die Shonen Jump überhaupt? Ist ja schwer herauszufinden, außer man ist damals irgendwie auf bestimmten in Foren rumgesurft. Und Bakuman hat sehr, sehr viel erklärt. Das stimmt nicht alles so hundertprozentig, was die da erklären. Also sind halt, es wurde ein bisschen shonenisiert, ist das ein Wort? Weiß ich nicht.
Ab jetzt schon.
Ja, aber trotzdem ist es halt ganz spannend, mal so rauszufinden, okay, wie funktioniert das mit Assistenten bei Manga? Wie arbeiten Editor und Zeichner und Zeichnerin zusammen? Und das finde ich halt super spannend. Also das hat mich damals so fasziniert.
Mich auch. Ja. Also wie du schon sagst, es ist nicht 1:1 der Prozess, aber so generell mal zu sehen, wie er ungefähr abläuft, wie auch das ganze Getriebe im Hintergrund funktioniert, also auch natürlich nicht 1:1, wie du schon sagtest, aber halt so generell, wie es einigermaßen funktioniert, fand ich auch sehr faszinierend und auch sehr, sehr schön. Und da haben wir auch gleich wieder diese Obata-Regeln. Und zwar, wenn sie, wie heißt das nochmal, wenn sie nicht direkt mit dem Redakteur, doch, das ist ein Redakteur, oder?
Ja.
Wenn sie mit dem reden und er davon erzählt, entweder man kann den Königsweg machen, wie es dann ein Eiichiro Oda machen würde, oder man kann den queren Weg nehmen. Also
du meinst quasi ohne Fighting Shonen. Analyse versus
Überdenken versus einfach fühlen.
Genau.
Wobei du ja dann auch noch viel stärkere Regeln in Form von diesen Wettbewerbskarten hast, also diesem besten Ranking, was dann die Leser einreichen können. Und das ist ja auch irgendwas, was diese Spannung auch mit immer treibt, weil du ja die ganze Zeit quasi so eine Power-Level-Validierung der Mangas.
Ja, und um doch mal meinen Blue-Period-Vergleich hochzuholen, auch wenn ihr den irgendwie noch nicht so fühlt, habe ich das Gefühl. Nee. Bei Blue-Period ist es doch auch total so, dass permanent irgendwelche Aufnahmeklausuren anstehen und du quasi permanent validiert wirst gegen diese anderen Künstler, angehenden Künstler.
Ja, okay. Aber das hat ja auch Blue-Period erinnert mich vielmehr an Smile Down the Runway, weil ich finde, der macht das fast
als. Also, ich fühle das nicht hundertprozentig, Dimbo, aber ich verstehe den Ansporn hinter deinem Gedanken definitiv, aber ich finde, der Drive hinter Bakuman ist nochmal ein ganz, ganz anderer.
Ich wollte auch einfach nur ein bisschen aktuell wieder sein. Ne?
Ja. Ich habe auch apropos aktuell.
Apropos aktuell, genau, wir reden die ganze Zeit schon, ich greife das gerade überhaupt nicht auf, über so viele verschiedenartige Charaktere. Mann, Bakuman hat fucking viele unterschiedliche, verschiedenartige Charaktere, die irgendwie andere Drives alle so haben.
Darf ich einen ganz, ganz dummen Vergleich machen, wenn wir die Charaktere sehen? Für die Leute, die zuhören. Ich denke nicht ganz so gerne an Big Bang Theory, weil ich finde nicht so schön, hat viele Probleme. Aber wenn man sich Big Bang Theory anguckt, das sind ja ganz viele Nerds und man hat diese Penny, diese Blonde, so als so Gegenpol. Wir haben bei Bakuman ganz viele Kerle, ganz viele Zeichnerinnen auch und Zeichner und wir haben Kaya, die Freundin von Takagi als Gegenpol. Ich finde, die spielen eine ähnliche Rolle. Ich finde aber, die Kaya macht es halt in richtig gut. Also du, da zeigt man, was so die Gegenrolle gegen ich zeichne nur, ich arbeite nur, ich bin so ein Super-Nerd, irgendwie machen kann und zur Story beitragen kann.
Ich liebe Kaya tatsächlich.
Ich wollte nur Big Bang Theory mal bashen in einem Podcast von.
Also ich verstehe den Bash gegen Big Bang Theory sehr.
Auch ohne, dass du es mit Bakuman begründest, ne?
Ja, aber trotzdem, Kaya ist eine sehr, sehr gute Figur. Ja. Definitiv.
Bestgeschriebener weiblicher Charakter von Tsugumi-Oma, finde ich.
Ja, weil, also, wenn ich es so überlege, wenn du so Azuki hast oder vor allem halt auch irgendwie ihre Mutter, also die sagt halt so Sätze, wo du so als linksgrün versiffter, weiß nicht, Wähler halt direkt anfängst zu kotzen.
Ich finde auch tatsächlich den Reveal mit zwischen Mios Mutter und seinem Onkel, das fand ich so, what? Musste das jetzt wirklich sein?
Nee.
Von mir aus, aber ich finde, wir sprechen später ja noch über Platinum End. Ich finde, so diese, wie hieß sie nochmal? Die Freundin von Mirai?
Oh Gott, ja.
Ja, so unwichtig ist es, dass man den Namen nicht mehr weiß. Aber auf jeden Fall hat die irgendwie sehr, sehr viel so irgendwie so Vibes hatte ich da von dieser
Art. Saki.
Saki, genau.
Steht in meinen Stichpunkten zu.
Hat extra ihren Namen aufgeschrieben, weil er sonst vergessen würde.
Ja.
Ja, bei Bakuman, das hatte schon die Charaktere wollte ich nicht vergessen. Kazuya Hiramaru ist immer noch in meinen Top 10 Lieblingscharakteren in Manga überhaupt. Ich finde, also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich ein, zwei Probleme auch mit ihm, weil teilweise so ein bisschen sowas wie Burnout und Überarbeitung nicht ganz so ernst genommen wird, wie ich es mir hoffen würde. Aber trotzdem ist es irgendwie ganz schön, dass man so einen Anti-Helden in einem Manga sieht, weil der hat gar keinen Bock zu zeichnen. Der findet Zeichnen schrecklich und ist aber ein Genie. Und wie damit umgegangen wird, weil ich hat mich einfach immer zum Lachen gebracht. Und später dann diese Freundschaft mit diesem Nakai, mit dem Dickeren, der auch eine sehr, sehr schlimme Geschichte hat, das hat mir mein Herz warm gemacht.
Ja, also das mit dem Burnout verstehe ich, also, aber man muss auch sagen, das ist jetzt 15 Jahre, nee, gar nicht, es ist gar nicht mehr so lange her, aber man muss auch sagen, dass die Problematik mit Burnout erst in den letzten vier, fünf Jahren so wirklich hochgekocht ist. Habe ich zumindest so medial mitbekommen, dass es da jetzt so wirklich ernst genommen wird.
Meinst du in Japan oder hier?
Weltweit. Also,
oh nee, glaube ich. Also hier hätte ich gedacht, auch schon früher. In Japan.
Ja, also klar, Burnout gab es schon länger, aber ich finde, erst seit so 4, 5, 6, 7 Jahren wird das wirklich auch ernst genommen und mediell besprochen. Also.
Und es ist ein Shonen-Manga.
Ja, genau.
Will aber jetzt nicht zu
kritisch. Man sollte da nicht zu überkritisch sein, aber ich finde auch zum Beispiel, dass Moritake da stellenweise einfach nichts isst, nichts trinkt und dann 12, 13 Stunden am Stück zeichnet, bis er quasi seine Hände wirklich nicht mehr können, wo ich mir so denke, ja geil, noch ein paar Jahre länger und du kannst deine Hand nicht mehr wirklich bewegen, weil die einfach am Arsch ist. Das ist der Drive, das hat mich immer sehr fasziniert, auch wenn es ein bisschen sehr bedenklich ist, die Einstellung, dieser Drive weiterzumachen, obwohl man selbst nicht mehr kann und trotzdem im Minusbereich von Energie trotzdem doch 110% Aufwand haben möchte, Ergebnis haben möchte. Das fand ich immer so, Alter, könnte ich nicht, aber es ist übertrieben krass zu sehen und motiviert einen auch selber.
Lest diesen Manga, beschwert euch doch nie wieder, dass euer Lieblingsmanga in Pause ist. Und der Togashi spielt kein Dragon Quest, das ist halt einfach echt krank und man sieht warum. Also, das zeigt Bakuman schon. Ich sag, hey, Hiramaru könnte man was verändern, aber bei Moritaka, da gab es irgendeine andere Geschichte noch, die zeigen halt, dass Manga einfach kaputt machen kann. So.
Und nicht nur ein bisschen.
Ja, ich finde es interessant, weil bei mir, also der erste Eindruck für den Blick hinter die Kulissen hatte ich damals irgendwie über Toriyama und so amüsanten Kurzpanel-Zwischengeschichten. Und die waren halt ja wirklich auf den Witz ausgelegt. Und bei Bakuman hast du dagegen halt zwar irgendwo doch romantisierte Darstellung von Künstlertum, aber irgendwie auch eine fassbarere. Und ich habe später dann von Sato Shuho, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Say Hello to Blackjack ist das bekannteste, habe ich so ein Buch von ihm noch gelesen in englischer Übersetzung, was es sehr günstig online gehabt. Und der zeichnet halt quasi die wirklich düstere Seite so des ganzen Manga-Spektrums und weist darauf hin, dass irgendwie 90% der Leute, die Zeichner, nicht davon leben können und so. Und diese Schwere hat Bakuman natürlich nicht.
Ja, wirklich nur ganz, ganz selten. Also
da lohnt sich quasi der Aufwand und die Energie, die du reinsteckst, trotzdem, und du wirst halt besser und dein Produkt wird besser so, oder deine Kunst wird besser, und dafür zu brennen, lohnt sich schon so hier und wahrscheinlich meistens ja auch doch, wenn du irgendwie künstlerische Ambitionen vertrittst. Aber ja, wir haben ein paar Figuren, an denen dann tatsächlich offensichtlich wird, dass dieses ganz Hierarchische und auf so viel Leistung und Publikation ausgehende doch nicht so ganz funktioniert.
Genau. Ja. Also, wir dürfen die, Chris, ich darf ja Bakuman kritisieren. Ich glaube, ich
habe
einen Kritikpunkt. Das ist ein Kritikpunkt, den gefühlt jeder hat. Wir haben eine Nebengeschichte, relativ spät, über einen Typen, der Nanamine heißt, der einen Manga rausbringt, der auch so ein bisschen dark und edgy ist und der den Kapitel davon online erscheinen lässt. Ohne Absprache mit seinem Redakteur zusammen. Und Nummer eins ist, super spannende Idee. Also ich glaube, dafür war der Manga ein ganz, ganz bisschen zu früh noch. In der heutigen Zeit würde man die Geschichte ein bisschen anders noch darstellen und würde man, also die haben das sehr verteufelt, ist so mein Gefühl, dieses Online-Hochladen, ja, definitiv, und so weiter.
Wobei, und, wenn du in Japan guckst und wie das mit den Vermarktungsdingern ist, bin ich mir nicht so sicher. Ja, okay.
Okay, ich weiß, was du meinst. Ja, ich hätte mich gefreut, wenn man da auch die andere Seite beleuchtet hätte. Ich glaube, die schlimmere Kritikpunkt, die ich damals schon hatte, die Geschichte von ihm haben sie einfach irgendwie doppelt gehabt im Manga. Hab nicht so richtig verstanden, warum. Also, er war da, hat keinen Erfolg gehabt, ist irgendwie später nochmal zurückgekommen und es war ein bisschen anders, aber fast genau das Gleiche ist dann halt nochmal passiert mit ihm. Und das habe ich nicht so richtig verstanden, warum man das nochmal wiederholen musste.
Vielleicht muss ich den Manga noch ein zweites und drittes Mal lesen, damit mir dieser Plot-Point wieder einfällt. Das sagt mir tatsächlich gerade gar nichts.
Oh, okay. Im Anime war es relativ kurz, gerade dieser zweite Teil. Ich glaube, der war fast komplett rausgeschnitten oder irgendwas so. Also das hat mich damals so ein bisschen gestört. Aber hey, das ist wirklich eine...
Wie gesagt, ich würde auch nicht sagen, dass das Ding perfekt ist, aber so vom Feeling her schon.
Ich habe Staffel 2 und 3 vom Anime auf die 10 von 10 Punkten gegeben, so, you know.
Ja, yeah, verstehe ich voll und ganz.
Aber ich glaube, Shin, dass das auch ein bisschen daran liegt, dass es halt auch ein Manga ist und an dem Publikationsformat an sich. Mhm. Weil obwohl dieser Manga ja über Manga machen und so berichtet, hat er ja trotzdem genau die gleichen Probleme, die dann auch da behandelt werden. Und man merkt, glaube ich, zum Teil schon, wenn man es dann nochmal liest, wo dann vielleicht tatsächlich so diese wöchentlichen oder so Publikationstempi dann irgendwie reingekrätscht haben. Und wahrscheinlich würdest du das nur als gesammeltes Ausgabending publizieren, würde man vielleicht von den 20 Bänden auch einen wegkürzen können oder zwei, aber wahrscheinlich kannst du das in jedem Manga halt so.
Ja. Ja, das stimmt. Also das ist ja wirklich, wie gesagt, das ist, hey, eine Kritik auf wahrscheinlich ein bisschen höherem Niveau. Hat irgendwer von euch den Anime geschaut?
Ja.
Ja.
Okay. Ich muss sagen, als ich den Anime die erste Staffel gesehen habe, dachte ich mir so ein bisschen so, ja, ist halt Bakuman, aber war jetzt gar nicht so positiv überrascht, weil so die Produktion relativ, auf Englisch würde ich mediocre, also durchschnittlich sagen, war. War
von JC Staff?
Ja.
QED?
Ja. Ja, aber du verstehst. Aber ich finde so mit Staffel 2 haben die sich gefangen. Also weiß nicht, ob, ich glaube, da war das gleiche Team dran, deswegen habe ich es nicht so richtig verstanden. Aber das Gefühl war, dass die da auf jeden Fall irgendwie sich besser eingespielt haben oder so. Keine Ahnung, das hat auf jeden Fall viel besser funktioniert, finde ich.
Ich habe aber auch einen Kritikpunkt am Werk, einen großen. Eigentlich ist es mehr an Tokyo Pop. Leute, warum 4 verdammte Shuba? In UK gibt es auch dieses Bild mit dem Shuba in einem Werk und bei Death Note haben sie es ja auch hinbekommen. Ja. Warum? Ich weiß, Geld ist mir bewusst, aber trotzdem. Es macht es echt ein bisschen schade.
KSM hat das ja auch ausprobiert, hier Staffeln als alle Volume rauszupacken und haben halt gelernt, irgendwie, dass niemand bereit ist, irgendwie 100 Euro auf einen Schlag auszugeben.
Ja, ich weiß. Ja. Ich kenne die Problematik, wie gesagt, aber es ist schade, weil der Shuba ergibt ja von hinten zumindest ein richtig schönes Gesamtbild und egal wie gut man es, wie eng man es zusammenpresst, es wird immer halt, man wird diese Schlitze immer sehen. Das ist, triggert meinen inneren Monk leider ein bisschen.
Süß. Trigger.
Ja, Studio Trigger können wir auch gerne mal
drüber reden. Um diesen letzten kleinen Ding zu Death Note zu ziehen, ich habe mir aufgeschrieben, was finde ich, haben Ober- und Obertasch speziell in den ersten beiden Serien von denen zusammen versucht, so diese Grenzen von Gut und Böse verschwimmen zu lassen. Also, wenn man halt in so einem Manga wie Bakuman Gut und Böse haben kann, so, aber ich würde sagen, ja, aber trotzdem, niemand ist so wirklich richtig böse. Also, man, die versuchen schon hinter dieser Figuren zu gehen, um die verstehen zu lassen. Ich erinnere mich, es gab am Anfang diesen Redakteur, den zweiten, den sie bekommen haben, Miura, und der wirkte auf die beiden super blöd, weil der ja wollte nur, dass die Comedy machen und der hat nicht auf die gehört. Aber im Endeffekt war das eine sehr hilfreiche, gute Person, der selber das Strugglen hatte in seinem Business. Mein Gott, ich rede so viele englische Wörter, tut mir leid.
Weißt du, wer auch zu strugglen hatte in seinem Business?
Nee.
Mirai, der Hauptcharakter aus Platinum End.
Gottesanwärter-Turnier Battle Royale Business.
Genau, diesem Business.
Ist es etwa Mirai Nikki von Wish?
Nein, es ist Harry Potter von Wish. Weil sie haben einiges gemeinsam. Ihre Eltern sind tot, leben bei Tante und Onkel, sie werden da wie Dreck und Abschaum behandelt und sie beiden wünschen sich manchmal eventuell nichts Gutes für die beiden.
Mit dem Unterschied, dass, glaube ich, die Eltern von Harry Potter von Lord Voldemort umgebracht worden sind und die Eltern von Mirai von seiner Tante und seinem Onkel.
Genau. Also Voldemort ist echt nett gegen die beiden tatsächlich, also... Ja, aber so, wir scherzen sehr, sehr stark darüber. Ich weiß nicht genau, wieso, weil Mirai tatsächlich sehr starke Suizidgedanken entwickelt dadurch, weil er halt wie Scum, also wirklich, wirklich wie Abfall behandelt wird von den beiden und das nicht nur ein bisschen. Ja, und bei dem Versuch, sich selbst zu töten, wird er von einem Engel überrascht und sie sagt, we want you für das Götterturnier.
Das sagt tatsächlich der Engel halt erstmal nicht, also weil der Engel sagt, hier erstmal, hier hast du Flügel und roten Pfeil, damit Leute dich lieben. Das mit dem Kleingedruckten erkläre ich dir später.
Ja.
Ihr überspringt schon wieder so wichtige Punkte und ich meine, ich habe nur den ersten Band gelesen, weil ich es dann langweilig fand und abgebrochen. Aber trotzdem, die erste Prämisse, wo ich sagen würde, ist, er soll sich entscheiden, nimmst du die Flügel oder nimmst du den Pfeil? Er sagt, er nimmt beides. Ja, und das ist dann, da bricht es für mich schon mit den ganzen Regeln, die davor in den zwei Büchern so gut funktioniert haben. Weil natürlich könnte er den Pfeil nehmen, der dann die betroffene Person dafür sorgt, dass diese 33 Tage den Pfeilschützen liebt. Also man sowas wie Amors Pfeil mit Selbstbezug. Ja, aber warum kann er dann einfach sagen, ich will beides, und sie sagt, okay, weil er könnte sich doch auch diesen blöden Pfeil nehmen, auf den Engel schießen und sich dann die Flügel holen oder irgendwas Kreativeres, aber nein.
Ja, ja.
Wie ganz, ganz viele Plotpunkte in diesem Werk. Also ich fand zum Beispiel bei Bakuman mega stark, dass es mega viele verschiedene Plotpunkte gab, die so besprochen worden sind. Bei Death Note gab es ja im Prinzip nur diesen einen einzigen, und hier bei Platinum End gibt es da schon auch mehrere Plotpunkte, aber die werden im Prinzip eigentlich alle verworfen. Wie zum Beispiel dieses mit dem, hier, such dir aus Pfeil oder Flügel. Weil hinterher kommen ja auch noch Charaktere, die quasi beides haben können. Die haben auch alle beides, genau.
Darf ich eine Kritik, die ich von Reddit habe, hier einwerfen?
Ja, klar.
Nee, nur deine eigenen Gedanken sind hier erlaubt.
Okay.
Formulierst die aber um, ja.
Dann habe ich selber geschrieben, und zwar auf Englisch, weil ich es zuvor will jetzt übersetzen. es gibt in Obers Geschichten nur zwei verschiedene Arten von Charakteren. Nummer eins, der sehr intelligente, talentierte, aber der underappreciated ist. Und alle anderen Idioten, die um ihn herum sind.
Oh, ja, 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 den Gedanken hatte ich bei Platinum End auch die ganze Zeit. Mich hat das total aus der Immersion rausgerissen, wie quasi diese Gesellschaft unrealistisch dumm wirkt. Weißt du, bei Death Note hat es halt irgendwie noch, dass die Gesellschaft dann so quasi so pro-Kieler war und die Polizei halt so gezwungenermaßen kontra-Kieler.
Und auch nicht alle waren pro,
sondern genau.
So
ja, genau.
Und die waren auch in Panikstarre so ein bisschen.
Genau,
das
genau.
Das konnte man ja dann auch noch irgendwie medial dann so gültig machen.
Und die Gesellschaft hier sagt halt einfach, oh, ja, das muss ja wahr sein. Ich feuer ihn an. Ich will, dass der Gotteskandidat wird. Nein, der. What the fuck?
Ja, also, ja.
Selbst die Polizei ja sogar. Die meint halt so, ja, okay, das müssen wir unterstützen, diesen Kampf um Gott.
Die erste Marschkampf in Like a Line-Referenz habe nicht ich gemacht heute, jetzt kann ich aber die zweite machen. Platinum End beschäftigt sich ja auch mit Depressionen, weil unser Hauptcharakter ist ja stark depressiv, ist ja kurz vorm Suizid. Und irgendwie hat mich ein bisschen gestört, dass das nicht so wirklich, also ich habe nur die ersten vier Bände oder so gesehen, das ist nicht so Teil seines Charakters, wie es sein könnte. Also
ich habe auch das Gefühl, dass das Ober halt überhaupt irgendwie keine Ahnung hat, wie depressive Menschen ticken.
Genau, und das halt, Smash Cut is Like Gang ist genau das Gegenteil. Wenn man mal wissen möchte, wie Depression funktioniert, guckt man sich halt den Manga an.
So. Ja, ich weiß nicht, er springt ja vom Hochhaus und wird dann gerettet. Und ich glaube schon im zweiten oder dritten Kapitel, nachdem ja dann seine Tante und Onkel auch auf, ja, ich weiß nicht, schreckliche Weise kann man eigentlich nicht sagen, weil es einfach so lächerlich wirkt, umkommen, ist er ja schon drauf und dran, dass er jetzt in diesem Turnier mitmachen will und hat überhaupt keine Verstimmung mehr, sondern geht einfach nur so voran. Also für mich war er auch dann in sich halt nicht konsistent geschrieben.
Genau.
Und es wurde ja quasi, also so handwerklich wie versucht worden ist, zu zeigen, dass er jetzt irgendwie total die Gewissensbiss hat, dass wegen ihm quasi seine Tante umgekommen ist, war ja, dass er dann quasi im Hotel nicht im Bett schläft, sondern auf dem Boden.
Ja. Und Albtraumvisionen hat. Einmal.
Ja. Und irgendwie gegen Ende, Chris, du kannst das jetzt sagen, es wird so ein bisschen Power Rangers-mäßig, oder?
Ja, weil sie wollen halt maskiert sein und haben sich dann so Suits genommen, die halt verschiedene Farben hatten. Ich glaube blau, gelb und grün oder so.
Ja.
Damit sie halt nicht erkannt werden, weil praktischerweise kann man natürlich die Engelsflügel und die Pfeile nicht sehen als normaler Mensch. Und der Hauptbösewicht hatte nämlich auch so ein Suit an. Allerdings waren diese Suits von einer Serie geklaut. Also quasi sowas wie Power Ranger. Und unser Hauptbösewicht hat sich quasi als der Gute ausgegeben am Anfang. Und die anderen drei waren dann halt erstmal die anderen. Ja, es hatte schon quasi sowas wie Power Rangers auf Drogen.
Ja, genau. Also der Hauptbösewicht, soweit das denn der ist, dann wird es der sein, den ich kenne, hat auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man es vergleicht mit, man hat auf der einen Seite irgendwie Light oder L, je nachdem, wen man Bösewicht sehen will, vielleicht auch Ryoka. Das sind also alles Figuren, denen ich gerne zugucke und bei denen ich so verstehe, was die machen. Dann hat man bei Bakuman, wenn Bösewichte reden kann, der Eiji Nizuma, versteht man. Sogar den Nanami, den ich erwähnt habe, versteht man halt irgendwie, was da ist und kann man sich in den Nanami versetzen. Ist der Bösewicht von Platinum End? Ist ja so ein cool.
Ja. Ich weiß, es war dieser typische, ich habe jemanden verloren und will diese Person unbedingt zurückholen, koste es, was es wolle. Das ist ja der Grund für ihn. Er hat seine kleine Schwester
ich
verloren.
Ich wollte gerade sagen, war das wirklich sein Motiv? Ich habe es wieder schon wieder komplett vergessen.
Ja, das war sein gesamtes Motiv.
Das kommt halt überhaupt nicht raus, weil seine Persönlichkeit halt auch total narzisstisch irgendwie ist.
Hat man ja noch nie gehört. Dr.
Ja,
Stone,
eben, das ist halt so.
Shaman King und so weiter.
Es ist halt.
Ja.
Als das rauskam, dachte ich so, really? Das ist sein gesamter Antrieb?
Ja.
Und du hast, wow, du hast deine Schwester verloren, hast total die Reue und bist trotzdem so ein Arsch geworden.
Ja.
Wir können ja mal was Gutes zu der Serie sagen.
Ja, wollte ich auch.
Ich glaube, Obata hat bis dahin zeichnerisch war er nicht besser.
Jo.
Nee, tatsächlich, optisch gesehen ist das Ding richtig gut. Ist ein Überflieger quasi für ihn.
Ich fand sogar, wenn man sich so die Cover von Death Note anguckt, dieses semi-biblische quasi, das kennen wir ja von diesen Death Note-Covern, das, was wir hier jetzt so haben, dass diese Engel irgendwie so, keine Ahnung, so griechische Statuen-mäßig irgendwie porzellanig aussehen.
Ja.
Und ich fand halt auch prinzipiell, also, einer der interessantesten Charaktere für mich war prinzipiell dieser Engel Nase, weil man hat halt, also die ganze Charaktere waren halt total eindimensional, aber bei Nase hast du halt irgendwie bemerkt, die hat halt irgendwie noch eigene Motive und Ziele, ihr moralisches Gerüst ist irgendwie ein ganz anderes als das menschliche, weil sie halt auch immer sagt, so ja, okay, dann beschieß doch dein hier Saki mit einem roten Pfeil, dann töte doch einfach, dann klau doch einfach so, nimm dir einfach, was du willst, so quasi, weil dieses menschliche Moralgerüst nicht hat, als Engel. Was halt auch komisch ist, weil sie der Engel irgendwie der Unschuld so ist, ne?
Und jetzt frage ich mich, Pikti, du bist für mich der Manga-Experte hier. Weiß ich nicht, ob das stimmt, ich nenne dich jetzt einfach so. Funktionieren Battle Royale-Manga? Funktioniert das?
Ich weiß nicht, für mich hat es auf jeden Fall, so hat auf jeden Fall auch der Gewaltgrad und wie stark so die ganzen Sachen einem vorgeführt worden sind, unabhängig von diesem Battle Royale-Aspekt, schon irgendwie bei mir für Irritation gesorgt. Weil ich meine, wenn ich mir Death Note angucke, deswegen habe ich auch vorhin nochmal reingeguckt und aufs zweite Kapitel, um zu vergleichen, ist da wirklich schon im zweiten Kapitel auch tatsächlich diese Dualität und ja auch. Aber trotzdem sterben da viele Menschen und passieren quasi schlimme Dinge, so die man eigentlich nicht unbedingt schön hat. Aber ich weiß nicht, bei Platinum End war das so forciert einfach in vielen Situationen und ohne, dass ich fand, dass wirklich die Figuren dann auch darauf reagieren angebracht und so, sondern das Schockmoment nach Schockmoment. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das als Vielfachkampf oder wie auch immer man das dann sehen will, weil eigentlich hangelt sich, also das, was ich gelesen habe, was nicht sehr viel war, hangelt sich halt die Geschichte so Stück für Stück von diesem Schockmoment zum nächsten und irgendwie hat für mich vieles da gefehlt dazwischen, wobei ich auch sagen muss, ich habe vorhin bei Shueisha Online die ersten 3 Kapitel nochmal gelesen und die letzten 3, weil die sind halt online, der Rest nicht. Und ich fand es aber auch interessant, wie dann nachher das Ganze endet, weil das war auch so eine Richtung, wo ich nicht drauf gedacht hätte oder davor, aber ja, irgendwie.
Stimmt, das können wir immer machen. Die letzten 3
ich kann dir nicht antworten, aber der Manga schafft es auf jeden Fall nicht.
Im Mittelteil hat dieser Manga so einen sehr, sehr langen irgendwie, ich nenne es jetzt einfach mal Katz-und-Maus-Kampf, wo irgendwie Melai und seine Crew versucht, so Metropolimon irgendwie outsmarten, dann laden die sich immer zum Kämpfen irgendwie ein. Und das ist natürlich eine Falle, ganz offensichtlich, aber man will halt irgendwie sich vorbereiten auf diese Falle, von der man doch nicht weiß, was es für eine ist. Und das wirkte so, oh, wir brauchen ein Element aus Death Note, was halt jetzt irgendwie da so das gar nicht so reinpasst. Das wirkt
leider der ganze Manga für mich. Wir brauchen was aus Death Note.
Ja, genau. Und ich bin mir nicht ganz sicher, weil der Tsugumi Oba hat so, hat jemand unter dem Pen-Name, weil für die Leute, die jetzt noch dabei sind, man munkelt ja, dass Tsugumi Oba ist ja nur ein Pen-Name. Niemand weiß, wer das wirklich ist. Und es wird spekuliert, dass es halt irgend so ein Gag-Mangaka von früher ist, auch wegen Bakuman-Referenz wieder und sowas. Genau. Und der hat ja, also unter dem Namen Tsugumi Oba, gab es halt nur die Zusammenarbeit mit Takeshi Obata. Und jetzt halt macht Obata ja wieder was Neues. Und Oba ist nicht mit dabei. Also ich frage mich so, ob die selber gemerkt haben, hey, irgendwie klappt es jetzt gerade nicht mehr zusammen.
Kann sein.
Aber trotzdem, auch wenn wir es so, na, beleidigen ist vielleicht ein bisschen falsch, lief es ja 6 Jahre. Ja, Erwartungshaltung. Wir können über Erwartungshaltung kurz reden. Die Erwartungshaltung war halt einfach riesengroß. Wir hatten sehr großes Vertrauen. Und um Niklas Luhmann zu zitieren, ist ja Vertrauen nur die Erwartung gegenüber einer Person, dass sie das leistet, was man glaubt, was und aus einer Erfahrung glaubt, was sie leisten kann. Und wir haben halt was riesig Gutes erwartet und es war es halt nicht. Ich glaube, Platinum End, von dem, was ich gelesen habe, die ersten 4, 5 Bände, ist halt so ein mittelmäßiger, vernünftiger Manga. So.
Ja, wobei man halt natürlich auch wieder differenzieren muss. Also Obata hat definitiv geleistet, was man von ihm erwartet hat.
Ja,
auch
genau,
noch das Über, also Übererwartungen da irgendwie getroffen.
Genau.
Eine Oba hat halt einfach, sag ich mal, adäquat geschrieben.
Genau.
Also ist vielleicht auch irgendwie die Frage, wenn man dieses semi-biblische irgendwie so von Obata kennt, so frage ich mich halt vielleicht, ob einfach so ein bisschen Obata quasi so die treibende Drive war, so diese Story umzusetzen und Oba quasi einfach nur so gefolgt ist.
Ja, ich würde einfach sagen, sie hatten einen guten Lauf mit Death Note und mit Bakuman. Und manchmal soll man einfach aufhören, wenn es am schönsten ist, würde ich sagen.
Auch Platinum End, das ist ein Duo, Mangaka-Duo, das 3 Serien hatte. Also 2 davon sind kritisch gelobt, 2 davon wurden beendet, wie sie es wollten. Liefen irgendwie, ich glaube, der ist noch 3 Jahre, Bakuman 4 Jahre. Danach hatte Platinum End, der irgendwie 5 oder 6 Jahre lief. Ich meine, man kann halt sagen, was man will, das ist ein super erfolgreiches Mangaka-Duo, die geleistet haben, was viele andere Mangaka gerne, also die würden ja gerne eine Serie, die würden eine Serie haben, die Platinum End ist. So.
Und, ja, ja, genau.
Genau. Und ja, in der Hinsicht ist es vielleicht nur mittelmäßig. Aber hey, ich finde es halt immer noch besser als Mirai Nikki oder so.
Ich habe Chris. Wenn du Mirai Nikki jetzt erwähnst, es gibt ja auch noch diesen One-Shot Skip Yamada-Kun von Oba. Mhm. Ein, ja, eben ein One-Shot, in dem es auch so um Zeitreisen geht. Und da hast du dann auch so eine ja, junge Dame mit einer riesigen Uhr auf dem Rücken, die dann quasi diese Zeitreisen begleitet. Mhm. Und dann geht es darum, dass die Hauptfigur sein perfektes Leben irgendwie hinkriegen kann oder die müßigen Alltagstätigkeiten so zu verfolgen. Und ich finde interessant, dass halt mit Ausnahme von Bakuman, der ja, wie wir gesagt haben, schon sehr geprägt ist eigentlich von irgendwie Erfahrungen, immer dieses übernatürliche Helferelement so drin ist.
Ja, das stimmt. Irgendwie, ja, also ich hab gesagt, vielleicht wollte er halt irgendwas von seinem so von seinen alten Manga mit reinbringen. Da war ja auch, der hat irgendwie so ein Gag-Superhero-Manga mit auch irgendwas Übernatürlichen gezeichnet. So, keine Ahnung. Hero.
Hat euch jemand was zu sagen zu Platinum End?
Ja, ich möchte etwas sagen zu Platinum End. Und zwar war es am Ende gar nicht so platinhaft, wie ich dachte.
Hat's für Bronze gereicht?
Nee, gutes Silber tatsächlich. Meine Erwartungen, wie Shin in der Vorbesprechung sagte, waren viel zu hoch, weil Bakuman bis da, also als der Manga rauskam, definitiv mein aller liebster Manga auf der Welt war. Und dadurch, dass es wieder das Team Obata war, also Oba-Obata, hatte ich sehr hohe Erwartungen. Und er hat vielleicht einfach nur meine persönlichen Erwartungen nicht erreicht, aber wenn man es objektiv betrachtet, ist er wahrscheinlich kein schlechter Manga.
Und man kann ihn wie ich auf Japanisch lesen, den kennt man, versteht man die Story nämlich nicht und kann die schönen Bilder sich angucken.
Also ohne Witz, die Bilder machen so viel besser ohne Story zusammen.
Und es kommt, also darüber nicht geredet, ich habe ganz kurz erwähnt, der Anime kommt ja jetzt raus, kurz nach dem Podcast, würde ich sagen. Bin gespannt, vielleicht funktioniert es ja als Anime, keine Ahnung.
Ich bin, also ich um mal so wieder, also ich rede den ganzen Tag über nichts anderes außer Produktionsbedingungen. Allein schon so diese Entscheidung, wir haben, hey, 24 Episoden am Stück und wir haben für die ersten 12 einen anderen Regisseur als für die zweiten 12. Das klingt für mich nach ultra vielen Kompromissen machen, um halt dieses 24 Episoden am Stück irgendwie schaffen zu können.
Der Studio Signal MD, der ist auch nicht irgendwie so ein...
Signal, wer ist das?
Die haben viele coole Sachen
die
gemacht.
Die haben viel. Aber es ist halt nicht Studio Madhouse.
Ja,
oder Bones.
Sogar besser.
Raus.
Signal MD ist ein Tochterstudio von, also im IG-Port da in der.
Ja. Okay.
In dem Konzern organisiert.
Sind nicht super unbekannt, sind auch nicht das allerbekannteste Studio.
Viel interessanter. Also ja. Das stimmt überhaupt nicht. Als der Platinum End Manga, Anime. Ist der neue Manga von Obata. Shōha Shōten, aka Otaxi, das Spin-off zu dem Comedy-Duo.
Oh ja, ich freue mich so sehr, oh Gott. Das ist echt genau ein Manga für mich.
Das war jetzt auch ein Witz, den nur zwei Leute verstehen. Ne?
Ja. Ja, das ist, es geht halt um Mansai-Duo. Haha, ich kenne den Begriff durch Otaxi. Also um so japanisches Comedy-Duo. Ja, das ist so ein Japaner-Ding. Dass sich so zwei Comedies gegenüberstehen. Meistens spielt einer den dumm und der andere beleidigt ihn immer. Und irgendwie.
Wie war das bei Ortex? Da war es ein Pferd und. Ach, ein Warzenschwein so.
Ja,
genau. Ja, stimmt.
Ja, genau. Bin sehr gespannt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Mehr weiß dann auch noch gar nicht.
Das Visual packt mich ja jetzt schon, ne?
Es hat auch wieder dieses typische, diese weiße Belichtung, so die du bei den Obata
mal kennst. Frage. Das ist aber nur von Obata, ne? Oba ja, zeichnet genau. Nicht.
Nee, ist ein Novelist, habe ich noch nie von gehört. Akinari Asakura.
Weil, Bakuman ohne Witz, hätte Limbus eben nicht gesagt, ich hätte gedacht, das sind wieder die beiden. Weil der Stil hat mich schon sehr an Oba.
Ja, und wer mein Duo, wen Bakuman?
Ja.
Weißt du, wo wir auch ein Duo haben? Und zwar ein doppeltes Duo.
gerade hier.
Bei den Season Previews, würde ich sagen.
Wer bildet mit Oleg ein Duo?
Ich.
Okay.
Hä? Die beiden Wodka-Trinker? Natürlich sind die ein Duo.
Dann bilde ich ein Duo mit Jako. Und damit sind wir irgendwie durch mit dem Podcast anscheinend.
Ja.
Hey, durch den Schnitt habt ihr gar nicht mitbekommen, dass wir jetzt in der Zeit zurückgereist sind, weil wir einen falschen Übergang hatten. Passt ja zum nächsten Podcast, der hier noch kommen wird, denn es ist der Zeitreise-Podcast.
Ja.
Ich bin auch dabei. Schaltet bitte ein. Wir waren alle sehr, sehr gut.
Ja, wir waren alle sehr gut und haben über Zeitreise-Anime geredet. Wir haben ja heute auch über Zeitschleifen
ganz kurz geredet. Tatsächlich Zeitreise ein Thema, was mir definitiv wesentlich mehr liegt.
Ja, das stimmt.
Also, weil Debula Anime wie Tokyo Revengers schon in Anime so sehr liebt.
Oder hört uns, also Demu und mich, darüber diskutieren, ob Pulera Magica, Madoka Magica, wie auch immer, Madoka wirklich ein Zeitreise-Anime ist. Denn er ist der Meinung, dass es eigentlich gar nicht so ist. Ich schon.
Ja.
Ich bin dafür, dass die letzten Momente dieses Podcasts allerdings unserem Gast gehören sollten.
Ja.
Pikti, was können die Leute bei dir sehen?
Bei mir? Ich habe tatsächlich auch irgendwann mal was zu Bakuman gemacht. So ein kurzes Video, bei dem ich mir die ersten drei Titelbilder angeguckt habe. Aber ich finde auch interessant, dass Bakuman tatsächlich, weil du vorhin meintest, du hast anderthalb Stunden pro Band gebraucht. Aber es ist, glaube ich, auch der Manga, an dem ich am meisten oder am längsten gelesen habe. So, weil ich glaube, es ist auch einfach viel Text.
Ja,
ja.
Das ist bei mir auch einfach. Platz 2 ist es bei mir. Hunter x Hunter hat, finde ich, manchmal ein bisschen mehr Text.
Ja, okay. Ja, echt? Ich habe dann immer noch nur Band 1 gelesen.
Hunter x Hunter hat einfach Seiten, ich weiß nicht, ob er keine Lust hatte zu zeichnen. Das ist einfach nur Text. Das ist nur Text.
Ja. Ich wollte eigentlich wollte ich mal eine Light Novel schreiben.
Ja, genau, das ist sehr verteilt. Dem Buhl habe ich mal eine Seite geschickt von Hunter, der musste sehr lachen, gefragt, was ein Manga ist. Ja.
Ja, damit sind wir durch heute, oder?
Schön auf jeden Fall wieder bei euch dabei gewesen zu sein in dieser illustren Runde, in der wir über zwei Mangas sehr gern gesprochen haben, über einen nicht, wie ihr sicher gehört habt. Ja, falls ihr anderer Meinung seid, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben und bitte begründen, weil, wie gesagt, ich habe nicht so viel Einblick in den Manga und wenn ihr mir stringent auseinander dividieren könnt, was ihr toll fandet, vielleicht kann ich es ja dann auch sehen und finde irgendwie die Zeit, obwohl ich keine Zeit habe, Videos zu machen, finde ich vielleicht trotzdem die Zeit, den Manga zu lesen.
Ja, weil das ist weniger Commitment. Kenn das Problem.
Und damit würde ich sagen, sind wir raus, oder? Für heute?
Ja. Gut, tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.